Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Ich habe heute Uwe Seebacher vor mir. Er ist Professor und beschäftigt sich schon seit langem mit dem Thema künstliche Intelligenz. Uwe, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne, freue mich. Vielen Dank für die liebe Einladung.
Dein Schwerpunkt ist genau dieses Thema, das im Moment die Welt bewegt, aber du beschäftigst dich weitaus länger damit, als die meisten das Thema KI auf dem Radar haben.
Das ist richtig. Vielleicht zu mir, ich bin Methoden- und Strukturwissenschaftler und diese Disziplin ist nicht häufig zu finden. Wir werden immer dann geholt, wenn irgendwo ein Themenbereich in sich nicht weiterkommt. Und das hat mich bereits 2015 dazu geführt, im Kontext eines großen Konzerns zu überlegen, wie können wir in Business Intelligence weiterentwickeln, sinnstiftend, um hier aber in den B2B-Bereich vorausschauen, damit längeren Zyklen nicht noch mehr Daten, noch mehr Informationen zu generieren oder Dashboards, sondern nächste beste Maßnahmen. Aus dieser Methoden- und Strukturwissenschaft sind wir gekommen, dann über End-to-End-Datenmodelle, lange bevor Power BI gekommen ist und andere Dashboard-Tools, aber eben auch die Renaissance der KI, wie wir sie heute verstehen, die einfach dumm ist und nicht mehr so ein moderner Taschenrechner ist, die ja nur die Renaissance erfahren hat, weil die Rechnerkapazitäten sich dann entwickelt hatten, dass heute eben große Sprachmodelle, Large Language Modelle sich so entwickeln konnten. Und zu Anfang gab es eben auch dann die Tokenbegrenzung, das jetzt eben vergessen, sie halluzinieren und sind intransparent und das ist auch genau das Thema. Wir sind nicht von der Technologie gekommen, sondern sagen, dass entscheidend ist, dass die Methodik und die Struktur dahinter in der Anwendung ja auch richtig aufgesetzt ist und dadurch sind wir natürlich jetzt eben in die Situation gekommen, das erste Large Understanding Model, also aus Sprachmodell, Neurosymbolik und Algorithmik zu entwickeln. Und das schafft uns die Möglichkeit, dass wir die großen Probleme eben von Halluzination, Intransparenz vergessen, über Bord werfen und damit hier für alle Businessfunktionen ein wirkliches Advancement schaffen und ermöglichen, dass wir eben auch mit großen Unternehmen mittlerweile schon erfolgreich in die Anwendung geführt hatten.
Das klingt jetzt natürlich verlockend, genauso wie Business Intelligence eigentlich auch schon immer verlockend klingt. Aber es steht und fällt natürlich mit den Daten, die ich habe. Das heißt also, erstens, welche Unternehmensdaten will ich einem System überhaupt zur Verfügung stellen? Und zweitens, welche Unternehmensdaten kann ich einem System überhaupt zur Verfügung stellen?
Ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen, im Kontext der Entwicklung des Large Understanding Models dürfen und können und müssen wir uns aus dem alten Kontext der Data Science, der Business Intelligence lösen. Warum? Eine Zeit lang war es so, in den 50er, 60er, 70er Jahren, es gab zu wenig Daten, da mussten wir Daten finden. Danach kamen immer mehr Daten und das Entscheidende war Goldschürfen, dass das Goldgräbertum, die Daten waren das neue Gold. Heute sind nicht mehr Daten das neue Gold, sondern die Responsibility ist das neue Gold, die Relevanz ist das neue Gold. Das heißt, und das ist auch immer ein Phänomen oder ein Paradigma, mit dem wir uns neu beschäftigen müssen, wir brauchen heute im Rahmen von Large Understanding Model keine AI-ready Data mehr. Wir brauchen nicht mehr viele Daten. Warum? Weil ein Large Understanding Model das wirklich versteht und verstehen nicht nur probabilistisch vorgibt, uns also täuscht, versteht die Daten, kann sie nutzen, kann dann auch Datenlücken kongruent schließen und dadurch eben neue Erkenntnisse gewinnen. Ich gebe ein Beispiel. Ein Unternehmen, das das Large Understanding Modell unseres EU-Forschungsprojektes Predictoris nutzt, hat mit dem System oder das System hat einen Competitor aufgezeigt, identifiziert im Markt, dass ein Produkt mit dem gleichen Namen, mit den gleichen Spezifikationen nutzt, obwohl das Produkt unseres Forschungspartners geschützt ist. Das Unternehmen hat aber seit Jahren diesen Wettbewerb nie auf dem Radar gehabt. Das heißt, durch das Zusammenführen von Next-Neighbor Data und Datenlücken und das semantische Verstehen konnte die Predictive Intelligence auf Basis der Large Understanding Model diesen Wettbewerb kennen. Das heißt, wir brauchen keine AI-Data, wir brauchen nicht mehr viele Daten, sondern weniger ist mehr. Das ganze Thema der Daten hineinkippen in das System ist nicht mehr notwendig, wenn ein System richtig versteht und die Daten richtig verbindet. Und ich glaube, das ist entscheidend, weil im Hintergrund der Entwicklungen der aktuell entwickelnden Systeme ist eine große Gefahr omnipräsent. Wir gewöhnen uns an Large-Language-Modelle, die halluzinieren, die schwurbeln, wie intransparent sind. Wir wissen nicht, wann sie beginnen zu schwurbeln. Und der Punkt ist, das ist gefährlich, weil wir vertrauen ihnen. Das sehen wir auch im privaten Bereich. Erst kürzlich war bei ARD ein Bericht, wo jetzt immer Liebesbeziehungen zu KIs und Chatbot aufgebaut werden. Ja, also die Vermenschlichung. Und diese Gefahr ist immer mehr ein Thema, weil wir uns immer weniger bewusst sind, dass das Sprachmodelle sind. Die können nur Sprache, also probabilistisch fortentwickeln. Und das ist die Gefahr, mit der wir proaktiv umgehen müssen, gerade im Business-Kontext, gerade im Thema von, ja, LLMs, das sind Tools zur Automatisierung. Dumme Maschinen, advanced, also moderne Taschenrechner, aber das ist ja schon. Und wenn man sie richtig einsetzt für Automatisierung von Inhalten, für Anpassung, Optimierung von Assets, ja, dann sind sie richtig eingesetzt. Aber im Übernahme von Verantwortung, Relevanz, belastbare Datenauswertungen hinzu, nämlich nicht noch mehr Daten, sondern zu Handlungsempfehlungen, da sind wir mit LLMs auf dem Glatteis, auf einem ganz dünnen und gefährlichen Eis.
Lass uns mal in den kleinen, begrenzten Bereich zurückkehren, aus dem ich komme, und das ist die Marketingabteilung. Mhm. Die Marketingabteilung arbeitet im Moment mit Softwaresystemen, die Kampagnensteuerung machen. Und das sind eigentlich sehr wichtige Systeme. Und da tut sich im Moment einiges durch KI-Einsatz. Wie könnte ich dann aus deiner Sicht, also da muss ich Daten bereitstellen. Das sind die CRM-Daten. Das sind die Daten des ESP, also die E-Mail-Daten, die ich dem System gebe. Und natürlich meine ganzen Assets, die ich habe, meine ganzen Medien-Assets, meine Grafiken und so weiter. Und daraus lasse ich mir dann automatisiert die Kampagnen machen. Wo ist die Gefahr da drin? Oder wo sind dann in diesem Fall LUMs besser als klassische LLMs?
Wo LUMs besser sind, sie verstehen real und nicht nur probabilistisch. Sie geben Verständnis vor. Das ist mal so ein Unterschied. Also wir haben wirklich hier intelligenten Mitarbeiter, der jeden Tag präziser und gescheiter wird. Und nochmals zurückzugehen, du hast völlig richtig erkannt, man muss natürlich auch Informationen in das System geben. Und da sind wir auch bei dem großen Bereich. Das, was wir heute in diesem ganzen Bereich Marketing Automation sehen, wo jetzt auch KI genutzt wird, ist zu 99% LLM-basiert. Sprachmodell, Sprachprobabilistik. Genau. So. Und wer heute Shopify nutzt und sich über KI in dem System eine Liste generieren lässt zu einem Kunden mit den Bestellmengen und gereiht und gelistet, wird dann sehen, dass alleine schon dort auch nicht einmal diese einfachen Daten von dem KI-Assistenten in Shopify, und das ist ja immer eines der führenden Systeme, nicht mal dort, weil diese Daten gerät, sondern schwurbelt. Da kommen falsche Zahlen heraus, der Zusammenführung, Zusammenstellung der Artikel und so weiter. Also auch im kleinen Bereich, bei einfachsten Dingen, schwurbeln diese KI-Assistenten dahin, weil sie eben auf Basis des LLMs arbeiten, also einer Sprachmaschine.
Ich kann nur Was meinst du mit schwurbeln? Das sind doch...
Halluzinieren. Schwurbeln.
Also nicht. Aber das sind doch Fakten, welche Person was bestellt hat.
Richtig, aber die werden auch falsch interpretiert. Also die Aufsummierung passiert nicht. Zusammenfassung, wie viele Artikel bestellt wurden. Auch das ist eben das Frappierende. Nicht einmal das Einfachste kann ein LLM-basierter KI-Agent im Shopify richtig wiedergeben. Ja, ich habe heute gerade einen Fall gehabt, wo ein Kunde hatte 40 Bestellungen mit Produkten und die Aufsummierung der einzelnen Artikel hat nicht einmal mit der ausgegebenen Summe aller bestellten Artikel übereingestimmt. Warum? Weil ein Sprachmodell kann einfach nicht rechnen. Ist ja kein Rechenmodell, sondern ein Sprachmodell. Und was ich sagen wollte ist, genau, und das ist auch ein großer Unterschied zwischen wodurch LUMs besser sind als LLMs. LLMs wurden ja mit einem sogenannten schmutzigen Datensatz trainiert. Der gesamte Internetmüll. Dadurch habe ich Bias, ich habe die gesamten Verfärbungen, das habe ich drinnen. Und bei einem LUM arbeite ich aufgrund dessen, dass ich eben nicht mehr diese enormen Datenmengen brauche, weil ein Verständnis entsteht, den eigenen Unternehmenskontext und damit habe ich saubere Daten und keinen Datenmüll. Damit habe ich keine Bias, ich habe die Corporate Values, Branding Values. Das heißt, ich habe eine ganz andere Startbasis, auf der gearbeitet und gestartet wird und jeden Tag präziser gearbeitet wird, nämlich einen sauberen Datensatz des eigenen Unternehmenskontexts. Und vor diesem Hintergrund ist die Startbasis schon eine andere. Und zusätzlich zu diesem Lerndatensatz, dem sauberen, habe ich eben auch die Funktionalität nicht nur der Sprache, sondern eben auch der Neurosymbolik. Zeichen, Bilder, PDFs, Zusammenhang, textlich zu verstehen, semantisch, kontextuell und eben auch dann die Möglichkeit, sauber arithmetisch arbeiten zu können. Und dadurch unterscheiden sich LUMs, weil sie semantischen Kontext verarbeiten können, in der so Sprachmodellen, die rein Sprache probabilistisch, wahrscheinlichkeitsmäßig wiedergeben und das nächste beste Wort generieren und darunter unterscheiden.
Ich verstehe noch nicht ganz, also in Shopify eine Aufsummierung von gekauften Produkten hat ja nichts mit LLM zu tun, sondern es ist einfach eine Rechenoperation und ich weiß nicht, wie sich da ein Fehler einschleichen kann. Also ich kenne...
Richtig. Also was du sagst, ist nicht ganz richtig, weil wenn du in Shopify bist, haben sie KI-Assistenten. Das hat nichts mit normalem Aufsummieren zu tun, sondern da wird ein KI-Assistent zwischengeschaltet auf Basis LLM-Technologie, der hier praktisch dann interpretiert, generiert, Empfehlungen ausstellt. Und da passiert der Fehler, weil ein Sprachsystem rechnen soll. Also sehr wohl ist in dem KI-Assistenten von Shopify ein LLM hinterlegt. Wenn du natürlich sagst, die Zahlen, wie du sagst, richtig ohne KI-Assistenten aufsummieren, ja, dann bist du bei einer mathematischen Operation, richtig. Aber den Vergleich, den ich angesprochen hatte, hier wird über KI, rechte Seite hochgeklappt, das Männchen, generieren wir Aussagen, hier werden falsche Informationen generiert, weil das System nicht sauber rechnen kann.
Okay, wir haben im Moment von den KI-Agenten, die es bereits gibt, Ergebnisse und auch wirklich von Händlern, die kombinieren Shopify mit einem E-Mail-Versandsystem, setzen da auf dieser Basis hyperpersonalisierte Botschaften ein und haben enorme Steigerungen der Open Rates, der Click Rates und der Abverkaufsraten. Mhm. Also es funktioniert scheinbar.
Ist erklärbar, warum, kann ich auch sagen, weil wir von einem sehr niedrigen Niveau starten. Das heißt also, unter den Einäugigen übertragen ist da, unter den Blinden ist der Einäugige König. Das bedeutet, und das ist auch ein Phänomen der Branche. Wir hatten mal im Rahmen einer Vorlesung eine Untersuchung gemacht in Dienstleistern im Bereich Marketing, wo wir untersucht hatten, wie viel von Dienstleistern in diesem Bereich haben selbst, das war vor 3 Jahren, die Grundlagen von Conversion Rate Optimierung auf den eigenen Touchpoints angesetzt und verwendet. 85% hatten das nicht gemacht. Das heißt, man kann hypothetisch formulieren, dieses Wissen von damals, vor 3, 4 Jahren, Conversion Rate Optimierung war nicht einmal bei diesen Dienstleistern präsent, weil sie nicht mehr selbst eingesetzt hatten. Das heißt, und heute, ich habe gerade heute einen Call gehabt mit einem Dienstleister, wo mir erklärt wurde, man macht Performance-Marketing, aber dann habe ich noch Conversion Rates gefragt aus Vergleichsprojekten, wo mir keine präzise Antwort gegeben werden konnte. Dann wurde mir gesagt, wir machen eigentlich Performance-Marketing. Dann hat er mir erzählt, sie machen Branding und bis hin zu Inbound-Leads. Habe ich gesagt, das passt für mich nicht zusammen, weil Branding ist Awareness, da geht es um Inbound-Leads. Ja, also was ich sagen will, sehr viel Nebelgranaten ohne Kompetenz. Also ja, ich kann verstehen, dass es jetzt momentan besser funktioniert, weil wir auf einem sehr geringen Niveau sind, von dem wir starten, weil sehr viel Gelder verbrannt werden, weil viele Unternehmen heute nicht einmal noch Conversion Rate Optimierung nutzen, obwohl wir heute mittlerweile im Rahmen dieses Hochschul Spin-Offs Finest International mit Jio Chio extrem Visibilität generieren, wenn wir diese in der Wissenschaft generierten Content Assets, Aspects, Elements integrieren, da tut sich einiges. Und nur weil wir jetzt unsere Conversion Rate erheben wollen, mittigen Niveau, heißt es noch nicht lange, noch nicht, dass ein Beweis ist, dass die KI-Agenten in Shopify valide Ergebnisse generieren. Also das muss man hier differenzierter betrachten, methodisch, weil nur weil jetzt die Conversion Rate steigt von einem niedrigen Niveau, heißt noch lange nicht, dass das LLM mir die validen Daten ausgibt. Also wie gesagt, der Einäugige ist unter den Blinden der König.
Gibt es bereits Anwender von LUMs, die ein LUM auch im Marketing konkret einsetzen und damit messbare Verbesserungen erzielt haben?
Ja, die gibt es. Wir haben im Rahmen dieses EU-Projektes Predictores unter anderem Unternehmen ausbilden.de aus der Bertelsmann-Gruppe, die im Bereich der Predictive Brand Intelligence einsetzen. Predictive Brand Intelligence, das heißt, das System generiert nächste beste Kampagnen, definiert sie aus, die dann natürlich ausgespielt werden. Also das LUM geht bis zur Human Intelligence, wo dann die Automatisierung geht. Das kann das Sprachmodell dann machen. Das ist der richtige entscheidende Punkt. Ja, also gibt es die Schnittstelle. Und das Ziel der LUM ist nicht die Automatisierung, weil das kann auch die aktuelle KI auf Basis der LLM-Technologie. Dort ist es eingesetzt. Es geht im Bereich der Predictive Communication Intelligence. Ganz spannend haben wir auch gesehen, dass durch das Evaluieren, das Tracken der Interaktionen auf einem B2B-Kanal oder auf B2C-Kanälen, das LOM völlig neu, agilere, fluidere Target Audience, also Personas generiert. Ja. Wir haben ja immer das Thema Markenkommunikation, dass die Persona als archetypische Käuferprofile generisch sind. Sie definieren über ein Alter zum Beispiel, über Ausbildung, weil es eigentlich schon wieder eine unnötige generische Abstraktion von Profilen ist. Ja. Durch das LOM können wir nun automatisiert, war auch kein Forschungsziel, aber das System generiert das, neue Personas definieren, fluidere, spezifischere Target Audiences. Da haben wir zum Beispiel bei einem Projekt der Deutschen Post, Deutsche Bahn, interessanterweise völlig neue Audiences, also Personas generiert, mit deren Information, auf deren Basis ich dann natürlich wieder in der Message Generation, in der Personalisierung, ja, entsprechend dann auch die Inhalte anpassen kann, weil die, das LOM mir dann Botschaften anpassen kann, in zum Beispiel, wenn wir 4 Value haben, Brand Values, Vertrauen, Innovation, Nachhaltigkeit und so weiter, dann kann ich auch jede Botschaft, die die Kampagne auf die einzelnen Brand Values hin optimieren. Das schafft das LOM und gibt mir dann das angebannte Asset. Und ich spreche nicht bei Hyperpersonalisierung, weil es auch schon ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil personalisieren, was soll ich mehr als personalisieren? Ja, dann überspanne ich den Bogen, ja. Also wir personalisieren damit Messages und das System kann mir prädizieren, wie die Message ankommen wird. Positiv, negativ, sentimentmäßig, um auf dieser Basis dann zu optimieren, wo möchte ich hingehen? Ja, oder großer Automobilkonzern nutzt das System für das CEO-Positioning. Da geht es gerade darum, um große Skandale in der Vergangenheit, wo wir heute Vertrauen aufbauen müssen. Das heißt, ich kann jetzt auch das Spannungsfeld zwischen Innovation und Vertrauen nutzen und das durch das LOM in den Messages, Content Assets, in den Narrativen entsprechend anpassen und auf den Wert des Vertrauens zum Beispiel hin maximieren. Und wie in einer Form eines digitalen Zielings sofort sehen, wie wird diese Message in dieser Ausprägung konvertieren.
So, jetzt geht mir das alles relativ schnell. Zu dem Bertelmanns Case hatte ich eine Frage, aber da warst du schon bei den Personas. Zu den Personas vielleicht. Ist das nicht sowieso Schnee von gestern, dass ich solche Persona-Modelle habe, weil jede Person ja wieder individuell ganz, ganz anders ist? Und auch wenn sie zu Persona-Profil X gehört, in dem Moment ganz eigene in der Customer Journey an einem ganz anderen Punkt steht oder ganz eigene Bedürfnisse hat. Also ist sich die Stärke wirklich dieses auf die ganz konkrete Person eingehen und sich von den Persona-Konzepten völlig zu verabschieden?
Ist sicher ein richtiger Angang, wobei man natürlich sagen muss, komplett auf die Person abzustellen, ist ein hehrer Wunsch. Wenn man sich heute den Reifegrad der Organisationen ansieht, dann ist das Zukunftsmusik, das spätestens frühestens 2030, 2035 real umsetzbar ist. Und dann brauche ich aber ein LOM, weil dann muss ich sehr genau, sehr präzise 24/7, 360 Grad mäßig diese Daten evidenzbasiert und sicherlich nicht mit einer unzureichenden LLM-Technologie auswerten. Du hast recht, die Journey stimmt, ja. Aber das große Wahnsinn war bereits, dass wir jetzt hier wesentlich präzisere, agilere Segmente generieren konnten, die nur dann beschickten sind zu einer individualisierten LOM-basierten Ansprache. Aber das ist ein weiter Weg, wenn man sich heute Unternehmen anschaut, wo sie stehen, ein großer, weiter, langer Weg.
Wobei, also gerade die Echtzeitintegration, die ist heute aber schon Standard. Also wenn ich morgens irgendwas oder nachts irgendwas anklicke, dann werden über den Tag die Vorschläge, die Recommendations, die ich habe, schon sich verändern dadurch. Also da sind wir doch schon relativ weit.
Aber es funktioniert nicht. Wenn du heute Amazon dir anschaust, dann bekommst du eine Bücher vorgeschlagen. Also da ist viel Wildwuchs. Also die Qualität dieser Information, technisch mag sie von vielen Anbietern, wie auch viele Anbieter heute mit Predictive herummarschieren im Markt, alles Fake Predictive. Es wird viel vorgegeben. Da erinnere ich immer die tollen Bilder, wo man auf der am linken Seite das tolle, wunderschöne Pferd sieht, was angeboten wird, und rechts dann hinter einem verstümmelten Heckbein, was dann wirklich gemacht wird. Also mag so sein, dass es so vorgegeben wird, aber die Inhalte de facto, was angegeben wird als Verkaufsempfehlung, ja, lassen oft zu wünschen über nicht das erste Mal bekomme ich mein eigenes Buch empfohlen bei Amazon, weil ich es wahrscheinlich anklicke, um die Verkaufszahlen zu sehen. Also da sieht man, wie weit das System ist, dass es kennt eigentlich, das ist der Autor mit dem Namen und der, nicht einmal das verstehen Systeme. Und da kann man sagen, Amazon, Shopify, Netflix sind ja die Vorreiter, aber sie sind auf einem all sehr, sehr geringen qualitativen Niveau, was diesbezüglich in die echte Integration wirklich dann wirklich umgesetzt wird. Also ist technisch umgesetzt, aber logisch, semantisch, kontextuell völlig verniederlegend.
Jetzt lass uns mal zurückkommen. Das ging mir, wie gesagt, ein bisschen schnell. Du hattest ein Unternehmen aus dem Bertelsmann-Umfeld genannt, mit dem ihr bei Kampagnen konkrete Erfahrungen gesammelt habt. Worum ging es da genau?
Da geht es um Brand Intelligence. Da geht es darum, dass man versucht, wie können wir in Bezug auf die Marke das Vertrauen entsprechend maximal konvertierende Kampagnen, Inhalte generieren. Also da geht es darum, dass wir methodisch ein großes Feld, nämlich wie messe ich Marke, wie messe ich Investmentmarke hier aufarbeiten und große Schritte vorangehen, um das messbar zu machen. Dazu habe ich ein Modell entwickelt, das ist ein Cresta-Modell. Das sind 6 Aspekte für Markenentität in Anlehnung an das wirtschaftliche Pestel-Modell, wo ich Märkte damit ja nach 6 Kriterien messen kann, politisch, ökonomisch, sozial, Tax, Environment and Legal. Und in der gleichen Methodik haben wir das Cresta-Modell, mit dem wir also hier den Impact auf Marken messen können. Und darum geht es, dass man hier diese Predictive Brand Intelligence aufgesetzt hat im Kontext.
Also Impact auf die Marke von Kampagnen. Also welchen Impact hat eine Kampagne auf die Marke, und das wird quantifizierbar.
Auf Wert, genau, richtig, genau, auf die verschiedenen Dimensionen von Marke, genau. Und das hier zu prädizieren im Sinne der maximalen Konvertierung, der maximale Brand Return on Invest zu generieren, richtig. Ja, völlig richtig.
Das ist ja der Hammer. Woher bekommt ihr die Daten, um das dann zu validieren, dass das auch wirklich stattgefunden hat? Also das Bewusstsein der Marke, die Markenwahrnehmung sich verändert hat. Also da gibt es ja nur die klassische Marktforschung normalerweise. Also Befragung.
Das ist genau, um das ist genau eben sehr kostenintensiv, es dauert lange. Und dieses System misst aber das gesamte Touchpoint-Ökosystem des jeweiligen Unternehmens, der Organisation, aber eben auch der Kompetitoren. Und ein Aspekt, wie man das messen kann, ist zum Beispiel natürlich die ganzen technischen KPIs, die man ja hat, auch bei Kampagnen, Conversion, aber eben auch die Semantik. Wie vollzieht sich die Interaktion im Sinne von Vertrauen zur Marke, neutral zur Marke, negativ zur Marke. Auch diese hier Sentiments können gemessen werden, und das im Longitudinalvergleich. Das heißt auch im Sinne, wie verändert sich die Sentimentlage für die Marke über den Zeitverlauf, und diese Veränderung, Zuwachsrate, Abnehmrate, erste, zweite Ableitung, sind dann die Indikatoren, wie das entsprechend stattgefunden hat, wie sich es verändert hat.
Und wie messe ich das? Also befrage ich dann Menschen nach der Kampagne?
Der Vorteil ist, diese teuren Markenstudien sind dadurch all along nicht mehr notwendig, weil das System laufend die einmal in das LOM eingebundenen internen und externen Kontaktpunkte, ein LinkedIn, ein TikTok, ein Reddit, eine Verbands-Homepage, also dort, wo die relevanten Kontaktpunkte sind, werden laufend mitgenommen, verarbeitet und gemessen. Das heißt, auch erkannt, was ist relevant, was ist nicht relevant. Und wenn ich dann alle 2-3 Jahre eine Befragung mache offline, ja, zusätzlich, dann kann ich natürlich das auch abgleichen, aber notwendig ist das durch das LOM nicht mehr.
Aber nochmal zu meinem Verständnis. Also ich mache eine witzige TikTok-Kampagne und jetzt sagt mein LLM, die war sehr erfolgreich, oder mein LUM sagt, die war sehr erfolgreich, die Leute finden dich jetzt total witzig, und ich check das aber nicht an echten Menschen. Woher weiß ich denn, dass das wirklich witzig war oder dass die Menschen nicht längst meine witzige Kampagne gar nicht mehr witzig finden, weil inzwischen irgendwo was ganz Schlimmes passiert ist?
Das System gibt dir das ja an. Es sagt dir nicht, das war witzig, das war nicht witzig, sondern es gibt dir entsprechend dann nächste beste Maßnahmen. Und wenn du sagst, ich habe es nicht an Menschen gemessen, das impliziert, dass auf TikTok keine Menschen sind. Auf TikTok sind ja Menschen, die interagieren, die was liken, die was teilen, kommentieren. Also es kommt ja von den Menschen.
Ja, aber ob das auch angekommen ist im Bewusstsein, wenn man diese Menschen fragt, wie stehst du zu dieser Marke, dann sagen die, naja, die machen witzige Videos und ich kann nicht anders als anklicken, aber eigentlich sind es Idioten.
So, genau der Punkt. Ein LLM würde diese Phalanx an Worten jetzt probabilistisch erkennen und versuchen, es auszuwerten, kann aber nicht dreidimensional arbeiten. Wir müssen auf 3 Ebenen arbeiten in der Semantik beim LUM. Das heißt, angenommen, wir haben jetzt, machen wir vielleicht das greifbarer. Wir haben jetzt vielleicht eine Zeitung, wo man sagen kann, die ist irgendwo linksliberal orientiert. Das heißt, ich habe generell schon mal einen Kontext in dieser politischen Gesinnung. Dann, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist dann zum Beispiel ein Autor, ein Text, ein Artikel. Und die dritte Ebene ist dann die konkrete Aussage. Und auf diesen drei Ebenen muss ich eine Interaktion, eine Reaktion, eine Aussage evaluieren. Wenn ich das nur auf der operativen Ebene mache, dann kann zum Beispiel, und das passiert ja oft, ein Satz aus dem Kontext genommen werden, der alleine für sich gerne eine ganz andere Ausprägung hätte in Bezug auf Sentiment, Konnotation, als im Umfeld des Textes, des Autors und des Mediums. Und genau diese Ebenensemantik ist entscheidend. Und dann kann ich ihm sagen, völlig richtig, wie du sagst, TikTok hat natürlich eine geringe Content-Autorität, weil hier sehr auch eben schmutziger Datenmüll vorhanden ist. Aber vor dem Hintergrund, dass TikTok dann von dem LLM bereits nicht gleichgestellt wird wie mit einem Magazin Handelsblatt, einer Zürcher Zeitung oder einem Verbandsmagazin oder Plattform, ja, habe ich eben schon diese Untergewichtung. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Botschaft, die konkrete Aussage, die Worte eben nicht nur sprachpropabilistisch, sondern auch semantisch kontextuell logisch verstehen, auch emotional. Wir arbeiten auch großen Konzernen an der Emotionalität in der B2B-Kommunikation auf Basis auch von Semantik, Kontext und neurosymbolisch. Also ich bin auf einer ganz anderen Erklärebene und auf dieser Basis habe ich dann die Möglichkeit, diese Sentiments auch auszuwerten und das zeigen auch die Erkenntnisse, die Ergebnisse, die wir generieren. Und dann bin ich nicht mehr auf der menschlichen Ebene, sondern natürlich werden die einzelnen Interaktionen zu einem TikTok-Kanal oder zu einem Facebook-Kanal von einem Unternehmen, von einer Organisation ausgewertet und dann verarbeitet.
Okay, das heißt, ihr habt ein System, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das in sämtlichen Social Media aktiv ist, sämtliche Informationen über die Abrufraten von irgendwelchen Videos in TikTok beispielsweise, inklusive der Auswertung sämtlicher Kommentare, all diese Daten verarbeitet. Es ist ein Wahnsinnsaufwand, um diese Primärdaten zu erheben.
Ein Unternehmen wie Bosch oder Siemens hat jetzt nicht unbedingt den Bedarf, TikTok auszuwerten, sondern geht es natürlich um die relevanten Kanäle. Ja?
Nee, du hattest vorhin das Beispiel TikTok genannt.
Bei Ausbildung.de, das sind wir im B2C-Bereich. Genau, richtig. Genau.
Ja, ja. Bleib mal bei dem Beispiel.
Genau. So, da ging es darum, diesen für die Brand Intelligence, die Brand Awareness auf diesem Kanal zu nutzen. Damit beginnen
genau.
wir. Und wenn
genau.
einmal der Algorithmus steht, dann kann ich natürlich jeden weiteren relevanten Kanal nutzen dafür. Der wird in das LLM eingebunden. Richtig, genau. Damit zu warten.
Und aber woher kriegst du denn aus einem gigantischen System wie TikTok all diese Informationen? Das heißt also, wenn ich jetzt noch einen dummen Kommentar mache und sage, ich fand das gar nicht witzig, woher bekommst du das? Du musst doch ungeheure Datenmengen scrappen.
Erstens mal technisch über eine Anbindung, dass dieser TikTok-Kanal der jeweiligen Organisation angebunden wird. Zweitens,
ach so, nur diese Organisation.
Ja, natürlich.
Okay, dass andere Influencer dann das Video ja aufgreifen, und das ist ja spannender an TikTok, um daraus irgendwelche Verfälschungen zu machen oder irgendwas anderes, das kriege ich gar nicht mit.
In weiterer Folge möglich über eine Hashtag-Verbindung, wie auch immer, dann ist es möglich. Aber generell der Startpunkt ist natürlich okay. danach. Ja?
Ja, ich verstehe.
Kann ich es dann weiterentwickeln.
Okay.
Und natürlich dann auch, und was auch interessant ist, natürlich auch von relevanten Wettbewerbern, um auch hier entsprechend Sentiments zu vergleichen. Ja? Aber man beginnt beim Aufbau des LLMs immer mit seiner Spitzen-Use-Case, um den Algorithmus zu trainieren. Darum ist es auch so beim EU-Forschungsprojekt Preditoris, dass wir interessanterweise auch herausgefunden hatten, eine KI-Industrielösung ist per se eigentlich ein Widerspruch, weil Industrien methodisch strukturell gleich funktionieren nach Wertschöpfungsketten. Ja? Die Industrieinformation ist nur der Klebstoff, die inhaltliche Aufladung. Genauso wie ich im B2B und B2C-Bereiche auch Personas oder Archetypen habe und Buyer Journeys, die halt unterschiedlich lang sind. Aber methodisch funktionieren Industrien gleich. Was wir gesehen hatten, ist, dass LLM funktioniert nach Businessfunktionen. Unternehmenskommunikation, Marketing, Branding, Sustainability, Legal Organization und so weiter. Und danach machen wir dann für diese Businessfunktion, unser Forschungsauftrag ist es ja, Predictive Intelligence as a Service auf den Markt zu bringen, auf Basis des LLM-Ansatzes. Machen wir für jede Businessfunktion Pilotprojekte, wo auch Unternehmen 50% der Kosten gefördert bekommen, wo wir 8 bis 12 Unternehmen haben, unterschiedliche Branchen, unterschiedlicher Größen, damit wir eben keinen overfittigen Algorithmus haben. Das arbeiten wir ab und dann steht der Algorithmus für diese Businessfunktion Unternehmenskommunikation. Da gibt es dann die Predictive Communication Intelligence, ja, oder in Branding, Predictive Brand Intelligence oder Predictive Market Intelligence, wo ich dann Prädiktionen generieren kann im Sinne von, das Bosch zum Beispiel macht, Prädiktion von Kapazitäten weltweit für gewisse Maschinenanlagen, After Sales, um zu planen. Und ganz spannend war eben auch, um einen Einblick zu geben in den Maschinenraum, wie präzise das System ist. In einem, der schon fix ist, ist dann passiert, dass der Mitarbeiter, der User gesagt hat, das System ist unpräzise geworden. Dann haben wir uns den Prompt angesehen, hat der Mitarbeiter eingegeben, generiere mir einen Forecast für. Wenn man es genau betrachtet, methodisch, ist ein Forecast zweidimensional, Umsatz über Zeit. Das System hat das verstanden. Wir haben den gleichen Prompt nochmals gegeben, generiere mir eine Prädiktion. Das System hat dann verstanden, das ist ein multidimensionaler, mehrdimensionaler Ansatz, ja, und hat dann sofort dieselbe Prädiktion, Präzision gehabt wie zuvor. Also alleine den Unterschied zwischen Forecast und Prädiktion zu verstehen, da sieht man, wie tief die Semantik und das Verständnis des LOMs bereits ist bei diesem Unternehmen. Und die arbeiten seit einem Jahr damit. Und es wird jeden Tag präziser.
Ja. Gleichzeitig seid ihr ja jetzt nicht die Einzigen, die daran arbeiten, sondern die LLMs selbst arbeiten ja auch daran, dass sie eigene Agenten bereitstellen, die auch Reasoning-Fähigkeiten haben. Und wo sind die Schwächen von Reasoning gegenüber LOM?
Also prinzipiell, Agenten sind auch nichts Neues. Eine alte Route gibt es seit 15, 20 Jahren. Und das Thema ist, auch wenn man jetzt hier, und das viele Unternehmen arbeiten ja mit LLM-basierten Modellen, versuchen das irgendwie mit Reasoning und mit den Modellen intelligenten Agenten zu verknüpfen. Das Problem ist immer, ich bleibe beim Kernel her, bei einem LLM-Modell, beim Sprachmodell. Beim Sprachmodell Rechnen beizubringen, das geht nicht, logisch. Und das ist der große Unterschied. Also ich kann hier auch, man sagt immer LLMs on Steroids. Ich kann hier was dazu binden, aber das ist genauso, wenn ich heute einen einfachen Steuerrechner hernehme und ich glaube, ich möchte komplexe Finanztransaktionen damit machen. Das geht nicht, ja. Oder es ist genauso, wenn ich jetzt einem alten Dieselmotor mit 50 PS hier breite Reifen und Turbo reingebe, das wird nicht funktionieren. Das heißt also, wir bleiben, und das ist, wir sind die Einzigen, die ein solches Large Understanding Modell haben. Da gibt es niemanden. Haben wir auch gesehen bei einem großen Konzern, der jetzt Forschungspartner ist, der nicht mal eine Ausschreibung machen musste, weil es dazu in dem Markt niemand außer uns gibt. Warum? Wir kommen von der Methodik, von der Struktur und nicht von der Technologie. Das ist ja oft ein Problem in Organisationen. Sie kaufen ihnen ein System, weil ihnen ein Vorstand sagt, wir müssen das kaufen. IGA-ERM, CRB-System und so weiter. Aber man kommt ja von der Technik, aber nicht vom Prozess. Die Menschen werden nicht mitgenommen, also funktioniert nicht. Wir sind von der anderen Seite gekommen und das ist unser großer Vorteil. Und wir sind aktuell die Einzigen mit einem LOM, das funktioniert in Anwendung ist. Ja, es ist ein großer, weiter Prozess noch. Es ist kein fertiges Produkt, es ist ein Forschungsprojekt, ja. Aber wir sehen Entwicklungen und haben natürlich jetzt einen Zeitvorsprung. Und alles, was mittlerweile im Copilot mit anderen Produkten verwendet wird, ja, oder entwickelt wird, bleibt immer LLM-basiert und ist damit ein totes Pferd, das man reitet, weil irgendwas Tokenbegrenzung, es bleibt intransparent, es wird halluziniert und das ist im Business-Kontext einfach gefährlich.
Das klingt jetzt extrem verlockend, weil ich es natürlich wirklich klasse finde, dass aus dem Dachraum immer wieder Tüftler kommen, die Dinge weiterentwickeln, wo die Amerikaner, die oft recht oberflächlich sind, so nicht hinterherkommen. Jetzt müsste aber, wenn eben diese Schwachstellen der LLMs offensichtlich sind, müssten eigentlich die LLMs langsam anfangen, bei euch anzuklopfen und zu sagen, wir wollen euch haben, wir wollen euch integrieren und wollen das in irgendeiner Weise haben. Wie sieht da die Situation aus? Gibt es da Kontaktversuche?
Also wir sind kein klassisches Startup, das hier dicke Luft macht und Großmarketing. Bei uns geht eigentlich das, was wir haben mittlerweile attraktive Umsätze aus dem Stegreif heraus, darum wurden wir auch 2024 ausgegründetes Unternehmen, haben tolle Signature-Kunden. Wir sind ein Forschungsprojekt, ja. Und wir sind klein und fein. Das gesamte Geld geht in die Entwicklung. Wir haben kein Marketing-Team, kein Marketing-Budget. Es sind zwei Professoren, Professor Legel und ich, die das vorantreiben, weil wir ein Ansinnen haben, nämlich den gesamten KI-Geschwurbel hier gegenzusteuern und wirklich auch hier für den Mittelstand den Auftrag haben, eine API as a Service zu entwickeln, ja. Wir werden noch nicht gesehen zum Glück, wir können unter dem Radar arbeiten, was aber mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und Schweiz die Möglichkeit gibt, hier wirklich nachhaltig einen Vorteil aufzubauen, weil jeder Tag, den ich mit einem LLM weiterarbeite, ist ein verlorener Tag und verlorenes Geld, weil irgendwann ist Schicht im Schacht. Ein LLM kann man nicht zu einem LOM machen. Darum eben auch sind wir sehr dankbar draußen für solche Einladungen, für die Möglichkeit, unsere Erfahrungen, unsere bescheidenen Ergebnisse zu teilen, weil das ist das, wo wir dann neue Partner gewinnen, die natürlich auch uns ermöglichen, die Forschung voranzutreiben und zu entwickeln. Und ja, da sind wir damit in der Dachregion EU wegweisend. Es gibt da weltweit nichts dazu. Wir müssen schauen, dass wir diesen Diamant, diesen Schatz entsprechend weiterentwickeln, behutsam und verantwortungsvoll. Und darum sind wir auch nicht dick im Marketing, sondern wir fokussieren uns auf die inhaltliche, saubere, bescheidene Arbeit. Und jeder, der uns hilft, und so wie du, Marketingbörse, ist natürlich hilfreich, um diesen Weg weitergehen zu können. Es ist ein weiter Weg. Ein LOM ist was Komplexes, das sehen wir auch in den Projekten. Aber die Ergebnisse, die wir sehen, ja, das Feedback der User, die sich damit beschäftigen, ist sehr, sehr positiv. Und das treibt uns eigentlich an, Thorsten.
Uwe, herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort. Und herzlichen Dank für diese Anregung, einfach mal ein bisschen anders zu denken. Danke.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war spannend. Sich gerne melden. Es gibt aktuelle Förderungen und man kann hier sehr günstig und sehr schnell ein eigenes LOM aufsetzen. Ich freue mich über jede Ansprache, lieber Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.